Ja, wie schön, dass Gott nicht nur durch die Predigt redet, sondern auch durch die Anbetung, durch jeden von uns hier. Und wir werden später noch genug Gelegenheit haben, auch zum persönlichen Gebet. Aber Gott redet auch durch die Predigt. Darauf hoffe ich fest und darauf vertrauen wir. Leiden und neues Leben ist heute unser Thema. Jesaja 53. Ich habe erst gedacht, naja, ist ein bisschen komisch, so mitten im Sommer, noch im Spätsommer. Für mich eher so ein österliches Thema. Aber ja, Jesus ist ja nicht nur an Ostern gekreuzigt, sondern das, was er getan hat am Kreuz, das gilt für unser ganzes Leben. Und ich glaube, man kann sich das immer mal wieder vor Augen halten und das wollen wir heute Morgen tun. Ich habe euch am Anfang auch ein paar Bilder mitgebracht und werde dazu einen Text lesen. Diese Bilder führen uns nach Israel in die palästinensischen Gebiete, und zwar in das alte Sichem oder Nablus, beziehungsweise oberhalb von Nablus auf den Berg Gerizim. Da gibt es nämlich noch Samaritaner, die ein wenig wie zur Zeit von Jesus das Opferfest feiern. Und da möchte ich euch einfach einen Text dazu lesen. Es ist Freitagmittag. Die Schafe stehen dicht gedrängt entlang des Grabens, des langen Grabens, der die Erde wie eine Narbe durchschneidet. Noch ahnen sie nichts. Und wenn doch, dann lassen sie es sich nicht anmerken. Vertraute Gerüche umgeben sie. Menschen, die sie kennen und von denen sie immer liebevoll versorgt wurden, stehen bei ihnen. Die Väter geben ihren Söhnen letzte Anweisungen. Jede Familie hat sich das beste Schaf ausgesucht. Aufregung und dann erwartungsvolle Stille machen sich breit. Der Hohepriester betet und gibt ein Zeichen, dass die rituelle Schlachtung beginnen kann. Zusammen mit den Ältesten der Gemeinde stimmt er Gesänge an. Jeder Junge nimmt sein Schaf fest zwischen die Beine, sodass es nicht fortlaufen kann. Die Väter schneiden den Schafen mit erfahrener Hand und scharfem Messer die Kehle durch. Die Tiere brechen zusammen. Lautlos liegen sie da, bis alles Leben sie verlassen hat. Die Männer tauchen ihre Finger in das Blut der Opfertiere und bestreichen die Stirn ihrer Frauen und Kinder damit. Alle freuen sich. Mit dem Tod der Opferlämmer hat Gott ihre Schuld von ihnen genommen. Aus der Offenbarung, das sind die, die aus der Zeit der großen Bedrängnis gekommen sind. Ihre Gewänder haben sie gewaschen und sie reingemacht im Blut des Lammes. Noch heute feiern die Samaritaner auf dem Berg Gerizim jedes Jahr das Passafest mit diesem uralten Brauch, wie auch schon im Tempel praktiziert wurde zur Zeit von Jesus und weit davor. Und einige Male durften wir schon dabei sein. Und mir ist es tatsächlich so gegangen, dass ich jedes Mal ein bisschen besser verstanden habe, was mit Jesus passiert ist an einem Freitag vor fast 2000 Jahren. Vielleicht hat Jesaja dieses Bild auch vor Augen gehabt, oder ganz sicher sogar. Er ist so oft zum Tempel gegangen und hat die Schlachtung da mitbekommen, nicht nur am Passafest. Ich glaube, jeden Morgen, jeden Abend wurde dort ein Lamm geschlachtet für die Schuld des Volkes. Und da sagt er, weil Gott ihm den Geist gibt, prophetisch auf Jesus zu schauen, er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe und jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und in die Länge leben. Und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Er, mein Knecht, der Gerechte, wird den vielen Gerechtigkeit schaffen. Denn er trägt ihre Sünden. Aus Jesaja 53. Mein erster Gedanke jenseits von Eden, der prophetische Blick auf das Kreuz. Der Prophet Jesaja beschreibt ja fast unheimlich und unglaublich genau und drastisch, was in der Person von Jesus passiert. Über 700 Jahre vor der Geburt und dem Tod von Jesus. Diese Passage aus dem Buch Jesaja ist aber nur eine von vielen Hinweisen aus dem Alten Testament, die sich auf das, was in Jesus passiert ist, beziehen. Wir könnt mal im Buch Jesaja stöbern, das machen wir ja auch in diesen Tagen der Predigtreihe, nur nicht immer unter dem Aspekt Jesu Leiden und Sterben, aber wenn ihr im Buch Jesaja ein bisschen rumlest, so auch um den Kapitel 40 folgende, dann findet ihr mehrere Gottesknechtslieder, so wie dieses Lied auch heißt, wo es um eine geheimnisvolle messianische Persönlichkeit geht, den Gottesknecht. Jesus selbst hat öfter den Propheten Jesaja zitiert, Bezug genommen auf ihn und seinen eigenen Auftrag so verstanden, dass er die Voraussagen Jesajas erfüllt. Wie gesagt, das Alte Testament ist voll von vielen weiteren Aussagen, die die ersten Christen und die frühe Kirche ganz selbstverständlich auf den Tod und die Auferstehung von Jesus hingedeutet haben. Da geht es aber auch um den Geburtsort des Messias, seinen von Gott gegebenen Auftrag, seinen Charakter und alles mehr. Und einige Stellen, wie die, die wir uns heute Morgen betrachten, die beschäftigen sich eben auch mit dem Leiden und dem Sterben und dem neuen Leben von Jesus. Jesus, sein Auftrag, sein Opfertod am Kreuz, die sind nicht plötzlich vom Himmel gefallen, sondern die waren das Herzstück einer lang angelegten, kostspieligen Rettungsaktion Gottes, von langer Hand geplant. Gott hatte sich viel kosten lassen, uns in die Gemeinschaft mit ihm zurückzuholen. Davon gleich noch mehr. Ich möchte euch noch einen kurzen Einblick geben in den Psalm 22, den Jesus in Teilen am Kreuz gebetet hat und den sein Vorfahre, König David, auch schon prophetisch, mit prophetischer Schau auf Jesus hingesprochen hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf, schütteln den Kopf. Erklage es dem Herrn, der helfe ihm heraus und rette ihn, hat er gefallen an ihm. Ich aber bin ausgeschüttet wie Wasser. Alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Mein Herz ist in meinem Leib wie zerschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe. Und meine Zunge klebt mir am Gaumen und du legst mich in des Todes Staub. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Ich kann alle meine Knochen zählen. Sie aber schauen zu und sehen auf mich herab. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Ja, dieser Psalm, den David geschrieben hat, der beschreibt mit großer Genauigkeit die Situation eines Menschen, der am Kreuz stirbt. Woher konnte David das wissen? Weil ich ihn eines Tages fragen. Jesus selbst jedenfalls, seine Jünger und die frühe Kirche haben es verstanden als das, was es ist. Ein prophetischer Blick auf das Kreuz von König David in die ferne Zukunft, auf das Schicksal seines Nachkommen. Eine Kostprobe noch aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Sacharja. Der schreibt 500 Jahre vor Jesus von einer zukünftigen Zeit, in der Gott seinen Geist in Fülle auf das Volk ausgießen wird. Ihr könnt das nachlesen im 12. Kapitel des Buches Sacharja. Über das Haus Davids sagt er da, und die Bürger Jerusalems will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets. Und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben. Und sie werden um ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind. Gott selbst redet hier davon, dass er durchbohrt werden wird. Und das erinnert uns natürlich an Jesus, dessen Hände und dessen Füße am Kreuz von den Nägeln durchbohrt wurden, dessen Seite von der Lanze eines römischen Legionärs durchstochen wurde. Dieser Teil der Prophezeiung von Sacharja ist schon in Erfüllung gegangen. Aber worauf wir noch warten und nach indem wir uns sehen, was auch im Alten Testament immer wieder beschrieben ist, ist, dass eines Tages alle Menschen überall auf der Welt, und davon haben wir heute Morgen auch Zeugnis mit unseren iranischen Freunden, eines Tages werden alle Menschen überall auf der Welt von Gottes Geist bewegt werden, zu Jesus hinkommen, egal wo sie herkommen. Sie werden einen Weg zu Gott, zu Jesus finden und der Heilige Geist wird das schenken. Mein zweiter Gedanke, Abkehr von Eden, warum das Kreuz notwendig wurde. Gehen wir noch einmal einen Schritt zurück und fragen uns, warum konnte es so weit kommen? Und was hat diese unglaubliche, diese kostspielige Rettungsaktion, dieses große Opfer Gottes nötig gemacht? Warum hat sich Jesus ähnlich wie die Opferlämmer, die wir gerade gesehen haben, die Opferlämmer der Samaritaner, zur Schlachtbank führen lassen? Inmitten von seinem Volk, von Leuten, denen er vertraute, die er kannte. Wieso hat er es demütig, willig, ohne zu klagen, zugelassen, dass sein Blut vergossen wurde? In den Worten des Propheten Jesaja haben wir es vorhin schon gehört, was den Opfertod von Jesus überhaupt erst notwendig gemacht hat. Unsere Schmerzen, unser in die Irre gehen, wie es Jesaja beschreibt, unser nur mit uns selber beschäftigt sein, auf unseren Weg sehen, unsere Sünde, unsere Lasten. Sünde ist vielleicht ein altmodisches Wort, aber doch weiß man noch, was damit gemeint ist. Und wir werden ja auch jeden Tag schuldig. Wir können dem einfach nicht entfliehen. Das ist so. Auch wenn wir natürlich hoffentlich keine Mörder sind oder niemanden ausgeraubt haben, noch niemanden entführt haben, vielleicht auch nicht gestohlen oder das vielleicht auch schon eher. Aber dennoch, wer von uns kann schon sagen, dass wir unschuldig sind? In Worten oder Taten werdet ihr jeden Tag schuldig an Gott. Das ist einfach so. An uns selbst, an Gott, an anderen. Und wir können einfach nichts dran machen. Dann werfen wir einen Blick in die Welt um uns herum. Heute ist ja der 15. Jahrestag des 11. September, am 11. September 2001. Was da geschehen ist, das wird sicherlich, auch wenn es nicht die einzige und auch nicht die größte Menschheitstragödie war, aber dadurch, dass das Jahr immer wieder aufbereitet wurde, wird es uns sicherlich in das kollektive Gedächtnis der Menschheit eingehen. Also eine tiefe Zäsur, eine tiefe Wunde. Aber wir brauchen auch noch nach Nigeria zum Beispiel zu schauen. Da laufen auch noch ganz andere Dramen ab. Unbemerkt von uns, weil es in den Medien kaum gefeatured wird. 10.000 Menschen, so habe ich es gelesen, sollen da in den letzten Jahren von Boko Haram, der islamistischen Terrororganisation, hingeschlachtet worden sein. 13.000 Kirchen zerstört und verbrannt. Und 1,4 Millionen Kinder sind da auf der Flucht und zum Teil eingeschlossen in Gebieten, die von Boko Haram kontrolliert werden, wo sie wirklich wie Gefangene sind. Und da fragt man sich natürlich, ja, was können wir da machen? Aber ja, wir können beten für unsere Mitgeschwister in aller Welt, die leiden. Und vielleicht auch durch unser Opfer, entweder dass wir selber hingehen oder Organisationen wie Open Doors und andere unterstützen, die da arbeiten, mithelfen, dass unsere Geschwister in aller Welt, dass es ihnen bald besser geht. Ja, manchmal haben wir das Gefühl, dass die Welt um uns herum immer dunkler zu werden scheint. Und es ist nicht so, das haben wir ja mal gedacht, es wird fortschreitender Technisierung, dann kommt der Kühlschrank und dann kommt das Internet und dann kommt dies und dann kommt jenes, wird der Mensch edel und hilfreich und gut, weil wir so zivilisiert sind. Aber das stimmt ja überhaupt gar nicht. Wir sind immer noch im Grunde genommen fiesch und schlachten einander ab, sei es in Gedanken oder in Taten. Ja, wir haben einen Erlöser verzweifelt nötig, jeder von uns. Und Menschen aller Völker und Zeiten, die haben immer wieder versucht, so eine Lösung zu finden für dieses Dilemma, dass wir doch einen gnädigen Gott brauchen und dass wir uns nicht selbst am Schopf aus dem Morast ziehen können. Wie können wir das bloß schaffen? Menschenopfer, Tieropfer, Opfer in Form von Nebenlagen, Nahrungsmitteln, von Pflanzen, Schmuck oder Geld, was auch immer haben wir versucht als Menschen, um den Gott, wie wir ihn gerade in jeder Zeit und in jedem Land verstanden haben, gnädig zu stimmen. Aber die schmerzliche Geschichte, die Erfahrung, dass wir Schuld auf uns laden und nicht wissen, wohin damit, die bleibt, die macht uns kaputt. Aber wir haben Jesus. Und das Buch Genesis, ganz am Anfang der Geschichte, spricht schon von dieser groß angelegten Rettungsaktion. Wie Gott schon vom Anfang der Geschichte der Menschheit gewusst hat, okay, mit dem Völkchen komme ich nicht weit mit dieser Truppe. Ich muss mir einen anderen Plan ausdenken. Wir lesen das am Anfang, wie die ersten Menschen schon, Adam und Eva genannt, sich gegen Gott wenden und sich abwenden von ihm, in die Irre gehen. Und Gott akzeptiert diese Entscheidung, auch wenn es eine falsche Entscheidung ist. Aber sie hat Konsequenzen. Das Vertrauen ist gebrochen. Gott ist betrogen worden. Die Menschen haben sich von ihm abgewandt, sind weggegangen, ihre eigenen Wege. Die Menschen haben dem Garten Eden den Rücken gekehrt, dem Paradies. Unrecht ist begangen worden. Und dieses Unrecht muss wieder recht gemacht werden, gerichtet werden. Zwischen dem heiligen Gott und uns Menschen hat sich eine Kluft aufgetan. Das Unheilige, das Zerstörerische ist hineingekommen. Und obwohl Gott schweren Herzens beschließt, die Menschen erstmal vom Paradies fernzuhalten, damit sie nicht noch mehr Schaden anrichten, hat er doch schon seinen Notfallplan entwickelt. Wir lesen das gleich im 3. Kapitel, im Vers 15 des 1. Buches Moses. Da sagt Gott, ich will Feindschaft setzen zwischen dir, er spricht da die Schlange an, die für das Böse und das Unheilige steht. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das ist in Jesus passiert. Er hat der Schlange den Kopf zertreten und hat dafür einen hohen Preis bezahlt. So können wir schon ganz zu Anfang der biblischen Berichte einen Blick werfen auf das Opfer, das Tod Jesu am Kreuz. Jesus, ein Nachkomme Evas, der Mutter aller Lebendigen, Jesus, der Sohn der Maria, der wird es richten. indem er selbst gerichtet wird. Er wird das Böse vernichten, das Menschheit und Gott entzweit. Doch er wird einen hohen Preis dafür zahlen. In Jesus stirbt Gott selbst, um aller Schuld, aller Verzweiflung, aller Finsternis und Gottesferne ein Ende zu machen. Wo gibt es einen solchen Gott? In der Bibel lesen wir das öfter, dass die Götter der Völker ja diesem Gott, dem einzig wahren Gott, nicht gleichen können. Er ist einfach unvergleichlich. So möchte ich euch noch ein paar Verse aus dem Philipperbrief vorlesen. Ganz gleich wie Gott, das war er, der Messias Jesus. Dennoch klammerte er sich nicht daran fest, Gott gleich zu sein. Nein, er gab alles auf und nahm die Gestalt eines Sklaven an. Ein Mensch wurde er, uns allen gleich. Ja, er erwies sich in jeder Hinsicht als ein Mensch. Er stieg noch weiter hinunter. Ganz gehorsam wurde er, bis zum Tod, dem Tod am Kreuz. Deshalb hat ihn Gott auch über alles hochgehoben. Ihn hat er mit dem Namen ausgezeichnet, der hoch über allen anderen Namen steht. So soll in diesem Namen, Jesus, alle auf ihre Knie niederfallen. Alle Wesen, die sich im Himmel, auf der Erde und unter der Erde befinden. Ja, was machen wir nun mit unserer Krankheit, mit unseren Schmerzen, unseren Irrwegen? Können wir wieder in die ungetrübte Gemeinschaft nach Eden zurückkehren? In die ungetrübte Gemeinschaft mit Gott? Ja, sagt uns die Bibel. Und das schreit sie uns quasi aus jeder Seite entgegen. Und Jesaja sagt das auch nochmal. Die Strafe liegt doch auf ihm, dass ihr Frieden hättet. Durch seine Wunden seid ihr geheilt. Jesus hat sich immer wieder auf solche und auf ähnliche Weissagungen, Prophetien bezogen. Zum Beispiel in seiner Heimatstadt Nazareth, als er gebeten wurde, aus der Schrift zu lesen. Da hat er die Schriftrolle des Propheten Jesaja bekommen und hat sie aufgerollt und eine bestimmte Stelle gesucht und vorgelesen. Der starke Gottesgeist liegt auf mir, heißt es da. Ihr könnt es nachlesen in Lukas Evangelium, auch Kapitel 4. Der starke Gottesgeist liegt auf mir, sagt Jesus. Er hat mich gesalbt und dadurch beauftragt, den Armen die befreiende Botschaft zu bringen. Denen, die Schuld auf sich geladen haben, die Vergebung. Den Blinden die Wiedergewinnung ihrer Sehkraft. Und die Niedergestoßenen die Freiheit zu entlassen. So soll ich das Jahr der großzügigen Zuwendung Gottes ausrufen. Und nachdem er diese Worte gelesen hatte, hat er gesagt, diese Zusage, diese Verheißung erfüllt sich hier heute in eurem Beisein. Und so ist es ja auch heute hier in unserem Beisein, Jesus ist mitten unter uns, erfüllt sich diese Zusage neu. Und auch wenn wir schon länger Christen sind, brauchen wir Gottes Gnade und Vergebung jeden Tag. Und seine Freiheit können alle unsere Lasten auf ihn werfen. Wir dürfen unsere Sehkraft wiedergewinnen, auch im übertragenen Sinn, auch im wörtlichen Sinn. Und die von uns, die sich niedergestoßen fühlen, dürfen sich von Jesus aufgehoben wissen. Wir können mit Jesus, wenn wir uns ihm anvertrauen, ihm unser Leid bringen, unsere Schulden, ihm um Vergebung bitten, ihm alles hinlegen ans Kreuz, können wir neu beginnen, jeden Tag. Und das ist auch oft notwendig. Wir brauchen uns nicht zu scheuen. Denn das Opfer von Jesus am Kreuz ist so groß, da kann man ruhig jeden Tag neu drauf Bezug nehmen und sagen, Herr, erbarme dich über mich auch an diesem Tag und hilf mir. In seinen Wunden können wir Heilung finden, ermutigt uns Jesaja. Wenn wir unser Leben Jesus anvertrauen, kommen wir mit Gott ins Reine. Jesus wird es richten, denn er ist schon gerichtet worden für unsere Schuld. Wir werden nicht gleich Engel werden und die Welt wird sich auch nicht gleich in ein Paradies zurückverwandeln. Dazu sind wir zu weit jenseits von Eden. Aber wir können in Gottes Kraft mit seinem Segen die Welt verändern. Abraham hat es einmal zugesagt bekommen. Ich will dich segnen und du wirst ein Segen sein. Und das sagt Gott auch an diesem Morgen zu jedem von uns hier. Ich will dich doch segnen. Gib mir deine Last, gib mir deine Schuld. Du kannst frei werden und ich will dich zum Segen setzen. Jesus hat mal gesagt, ihr werdet noch weit Größeres vollbringen als ich. Und dann habe ich mich immer gefragt, stimmt das? Wie sollen wir Größeres vollbringen als Jesus? Aber wir haben ja mehr Zeit und wir sind mehr. Also können wir in der Kraft Gottes viel vollbringen in dieser Welt und diese dunkle Welt ein gutes Stück heller machen. Ich möchte am Schluss noch eine Meditation lesen, wo wir uns nochmal so vorstellen, dass wir unter dem Kreuz stehen. So wie damals Johannes und Maria und einige andere. Lass uns einfach vielleicht die Augen schließen, einen Moment still sein und dann lese ich noch eine Meditation zum Schluss vor. Mit Maria und Johannes stehe ich da und sehe dich an. Kann es nicht begreifen, wie du so schrecklich leiden musst. Will es nicht verstehen, dass du dort hängst. Für mich? Nur zögernd komme ich näher, betrachte deine Wunden. Ein Blick von dir verrät mir, dass ich darin Heilung finde. Ich lasse mich nieder unter deinem Kreuz und suche Halt am Kreuzesstamm. Beweine dich, beweine mich, das, was hätte sein können, das, was nie geworden ist, das, was andere litten unter mir. Dein Blut mischt sich mit meinen Tränen, spült das Vergangene fort, wäscht die Sünden ab, reinigt mich und heilt.